ARD.
Buchtitel können ja eigene Kunstwerke sein, Jan. Mhm. In einen von heute bin ich wirklich schockverliebt gewesen. Da habe ich noch nicht mal eine Zeile von dem Buch gelesen. Gelb, auch ein schöner Gedanke.
Ja, auch ein schöner Buchtitel,
oder?
Fand ich auch. Absolut. Und ich kenne das auch, dass man manchmal Bücher sieht, die muss man einfach kaufen oder die muss ich einfach kaufen oder lesen, weil sie so schön klingt. Zum Beispiel habe ich gerade auf meinem Stapel der Bücher, die ich bald anfangen möchte, eines, das heißt zweckfreie Kuchenanwendungen. Und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es geht. Aber mir war klar, nein, es ist ein Roman. Okay. Da muss ich reinlesen. Und bei diesem Buch Gelb, auch ein schöner Gedanke, ging mir tatsächlich auch so, ja.
Genau. Und heute haben wir, finde ich, besonders viele schöne poetische Buchtitel am Start. Hier seid ihr richtig bei Eat, Read, Sleep, bei dem Podcast, der das Lesen feiert. Wir, das sind Daniel Kaiser
und Jan Ehlert, und wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk. Und wir haben auch für diese Folge wieder viele Bücher gelesen und die schönsten, eine schöne Auswahl mitgebracht.
Ja, genau. Wir haben neue Bücher dabei, alte Bücher, dicke, dünne, witzige, tiefe Bücher, eine verrückte Agentengeschichte, eine Erzählung über Trauer mit einem animalischen Twist, Erinnerungen an einen verlorenen Dorfkosmos und einen Eishockey-Soft-Porno.
Wobei ich hinter das Soft vielleicht noch mal ein Fragezeichen setzen würde. Also, das klingt nach der richtigen Mischung, oder? Das ist eben typisch Eat, Read, Sleep. Und typisch für Eat, Read, Sleep ist auch, wie immer, gibt es zu Beginn auch etwas zu essen oder zu trinken mit Buchbezug. Und da war diesmal die Auswahl reichlich, glaube ich.
Da war die Auswahl. Es ging in allen Büchern in besonderer Weise ums Essen. Und ich habe mich mal antizyklisch für was ganz anderes entschieden. Und du hast heute gar nicht gefrühstückt, ne?
Nein. Ich dachte, ich lasse Platz für Muschelnudeln, Rauchfleisch und mal schauen, was kommt.
Die literarische Vorspeise.
Oha.
Ja, Happy Hour in der Eat, Read, Sleep Bar. Es gibt einen Cocktail, Jan.
Einen vergifteten Cocktail?
Einen Agentencocktail aus einem unserer Bücher. Die Reise ans Ende der Geschichte, das habe ich heute mitgebracht. Stell dir vor, über den Dächern von Kasachstan treffen sich mehrere Spione in der Hotelbar und trinken einen Negroni. Und ein Drink ist vergiftet. So, und jetzt gieße ich dir mal ein. So. Ja, das sieht schon mal gut aus. Es ist ein rötlicher Drink.
Ja,
wir hatten ja schon mal einen Drink vor einem Jahr bei den Mayas, weißt du noch?
Ich erinnere mich sehr gut. Das war ein sehr, sehr entspannter Tag.
Genau, also es war nicht so, dass wir einen Filmriss gehabt hätten. Kurz nach dem Frühstück hier schon. Süßer Wermut, Campari und Gin ist das. Gibt's natürlich auch in der nicht alkoholischen Variante. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, der Authentizität wegen.
Passend zur Fastenzeit.
Denn zum Wohl.
Ja, zum Wohl. Ich vergleiche mal mit dem Bild, denn auf dem Buch Die Reise ans Ende der Geschichte ist ja auch ein Negroni abgebildet. Und ich würde sagen, farblich hast du es zu 100% getroffen.
Ja, tatsächlich, genau. Die Orange fehlt. Ich bin ja nicht so dekofest. Mhm. Also Katharina hätte jetzt noch so eine Orange da rein getan.
Ja, aber dafür ist der Eiswürfel auch sehr ähnlich.
Ja, da war ich gerade noch im Supermarkt und habe so einen runden Eiswürfel hier noch besorgt, genau.
Prost auf die Agenten, oder auf was trinken Sie die ganze Zeit? Auf die Zukunft?
Auf die Zukunft, auf das Ende der Geschichte oder auch nicht.
Mhm. Wobei es ja auch Geschichten gibt, da ist man manchmal ganz froh, wenn sie zu Ende kommen.
Ja, man spürt den Alkohol glücklicherweise nicht sofort. Also im Studio roch es schon bei dem Durchschütteln, beim Mixen schon etwas sprittig. Aber der Geschmack ist schon ganz, ganz edel eigentlich.
Das ist er, aber ich fürchte, es könnte eskalieren, denn du hast ja noch einiges.
Ich habe noch einiges.
Wir schauen doch mal.
Bist du so Cocktailtyp?
Ehrlicherweise nicht, aber ich bin ein absoluter Wermuttyp, habe ich ja damals ja, glaube ich, auch schon bei den Mayas verraten.
Mhm, genau.
Insofern ist ein Negroni irgendetwas, wo so etwas wie Martini drin ist, für mich immer genau das Richtige. Ja.
Ich bin Cocktailtyp, aber das muss eigentlich immer eher ein Schirmchen haben.
Ja, das liegt ja nur an deiner Deko.
Das liegt an der Deko, und ich glaube, so ein Agentencocktail mit Schirmchen, da ist zu wenig toxische Maskulinität am Spiel, wenn da plötzlich ein Cocktail für einen Agenten mit einem Schirmchen wäre.
Alles klar, das wäre ein Softporno von einem Cocktail.
Das Original mit Alkohol, eine hochprozentige Vorspeise für manch hochprozentige Bücher. Und ich glaube, da steigen wir genau so ein.
Die Bestseller-Challenge.
Jo, wir haben gelesen, der andere Arthur von Liz Moore oder der andere Arthur, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Liz Moore ist ja eine Autorin, die wir bei It Weed Sleep sehr gut kennen, denn Der Gott des Waldes, das war eines eurer Lieblingsbücher im vergangenen Jahr, ist bei der Abstimmung zum It Weed Sleep Buch des Jahres auf Platz 2 gelandet, knapp hinter Halbinsel. Und umso gespannter war ich jetzt auf das neue Buch, was ehrlicherweise ein altes Buch ist, nämlich ein Frühwerk von Liz Moore, das im Original schon 2012 erschienen ist, aber eben jetzt erst von Cornelius Hartz auch nach dem Erfolg von Der Gott des Waldes ins Deutsche übersetzt. Und gleich vorweg, es ist ein komplett anderes Buch als Der Gott des Waldes. Wir lernen zu Beginn Arthur Opp kennen. Der ist ein ehemaliger Dozent, der sich uns Lesenden gleich im ersten Satz wie folgt vorstellt: Das Erste, was du über mich wissen musst, ich bin unglaublich dick. Und zwar so dick, dass Arthur seit Jahren das Haus nicht mehr verlassen hat, weil ihm allein schon die Vorstellung, die paar Stufen vor seinem Haus hinunterzugehen, völlig außer Atem bringt. Und so ist er gefangen in einem Kreislauf aus Angst und Scham und eben der Belohnung unter dem Verdrängen, was gutes Essen und viel gutes Essen eben auch bieten kann. Sein Haus vermüllt, die Kartons vom Lieferservice stapeln sich da und er hat eigentlich schon damit abgeschlossen, dass er dieses Haus irgendwann nochmal verlassen wird. Er sieht schon vor sich, wie irgendwann seine Nachbarn durch den Geruch angelockt werden und eben diese große, schwere, verweste Leiche finden werden. Aber dann passieren Dinge. Und die haben unter anderem zu tun mit seiner großen Liebe, Charlene Turner, die war seine Studentin. Und einen kurzen Sommer sind die beiden miteinander ausgegangen. Dann verließ Charlene die Uni und sie haben sich nicht mehr getroffen. Sie haben sich aber regelmäßig geschrieben. Es entstand eine ganz innige Brieffreundschaft. Und nun eines Tages schreibt Charlene ihm nicht nur, sie ruft ihn an und schickt dann ein Foto. Und er erfährt, dass Charlene mittlerweile verheiratet war und auch schon einen fast erwachsenen Sohn hat, nämlich Kel. Und da kommt dann ein Twist. Aus Kels Sicht hören wir jetzt, wie es mit Charlene weiterging, warum auch sie lange Zeit das Haus nicht mehr verlassen hat und wie Kel selbst auch versucht hat, damit klarzukommen. Also ein Roman erzählt von zwei Personen über ganz unterschiedliche und in sich dann doch ganz ähnliche Arten von Einsamkeit und auch über die Angst vor sozialer Ablehnung. Daniel, wie sehr hat dir das Buch gefallen? Wie viel Bedarf nach Negroni hattest du beim Lesen?
Überhaupt nicht. Also ich war dann schon, ich brauchte keinen Negroni, weil mir dieses Buch wirklich auch berauschend gut gefallen hat. Der andere Arthur zeigt eben diese andere Liz Moore. Ich mochte diesen Roman. Ein intensives Leseerlebnis. Also erst eintauchen in die Geschichte dieses 250-Kilo-Manns. Das ist ja auch ein Irritationsmoment. Solche Geschichten kennt man aus RTL2-Dokus. Also ein 250-Kilo-Messi, der mit seinem Leben nicht klarkommt. Und hier ist das so empathisch geschildert. Er ist ja dieses Schüchterne, dieses Einsame, dieses auch voller Scham. Immer die Frage, die ich mir gestellt habe, warum führt er dieses Leben? Also ich habe da Mitleid geführt, Sympathie, Traurigkeit, auch Unbehagen. Also sagen wir mal, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber so ein ästhetisches Unbehagen auch, das man beim Lesen spürt. Aber Liz Moore schreibt das so einfühlsam. Und das ist ja gerade in diesem Arthur-Teil, die ersten 80 Seiten, bis in die Sprache behäbig. Also sozusagen der Gestus des Lebens dieses Mannes trifft sich auch in der Sprache wieder. Und dann Schnitt, da kommt die Geschichte von Kel, dem jungen Kerl, sportlich, attraktiv, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und das hatte so ein bisschen Demon-Copperhead-Vibes. Also es geht natürlich um Armut, Barbara Kingsolver, arm sein zwischen reicheren Leuten. Aber das ist nicht so politisch erzählt wie bei Barbara Kingsolver, sondern eher wirklich auch so psychologisch und ganz fein mit Antennen. Und wir springen, und das ist ja ganz stark, hin und her. Erst sind es sehr große Blöcke und die Kapitel werden immer kürzer. Das Tempo wird höher und es gibt so eine Dynamik und eine Erwartung, jetzt treffen sie sich gleich. Jetzt muss es doch bald soweit sein. Es sind nur noch wenige Seiten, bis sie sich dann umeinander kümmern, sich treffen, Happy End. Da vorne ist es doch schon. Aber dann, und das verraten wir nicht. Und ich finde, das hat eine schöne, einen schönen Rhythmus, eine schöne Dramaturgie. Also ich war Fan.
Also mir hat besonders der Teil vom Arthur sehr gefallen, wie du es beschrieben hast. Das haben wir noch gar nicht verraten, dass Kel Keller am Ende auch Arthur heißt. Also er ist dann auch der andere Arthur. Es gibt, sie heißen beide gleich. Nein, des Übergewichtigen in die Welt, wo wir einsteigen. Weil eben diese Frage, wie wurde er so, warum schafft er es nicht raus? Erstmal fragt man sich das und dann ist es aber in so kleinen, aufblitzenden Szenen ganz wunderbar beschrieben. Als seine Mutter ihm einen Osterkorb packt, weil der Vater sie verlassen hat und sie will aber beweisen, was für eine tolle Mutter sie ist. Und er ist eigentlich viel zu alt und schämt sich aber und läuft dann mit diesem Osterkorb mit rosa Schleife, der aussieht wie ein Korb für Mädchen. Es gibt ein Foto durchs Haus, sammelt nur seiner Mutter zuliebe all diese Schokoeier Und irgendwann, als in der Schule wieder gemobbt wird, da kann er nicht mehr anders, da muss er sie in sich hineinstopfen.
Auf
es wird
einmal.
Auch beschrieben, ja, dass irgendwann der Geschmack weg war, aber allein dieses Gefühl, diese Masse, die er da im Mund
diese
hat, war
weiche
etwas
Masse,
so Tröstliches.
Genau.
Das fand ich so nachvollziehbar und zum Glück nicht zu diesem Extrem, aber diesen Moment kenne ich auch, wenn man nach schlechten Tagen, bei mir war es immer, wenn ich es mal wieder geschafft hatte, nicht zum Sport zu gehen, bin ich zur Belohnung, Bestrafung zu Burger King gegangen und habe dann da extra nochmal etwas gegessen. Und dieses Gefühl, so eine Mischung aus Schuld und Wohlgefühl, das ist da ganz toll eingefangen, finde ich. Oder auch, wie er dann, also später bekommt er, als er sein Leben in Griff bekommen will, das kann man vielleicht verraten, Besuch von einer sehr jungen Haushälterin, Yolanda. Und wie er dann versucht, sich vorzubereiten, dass er Yolanda nicht zu peinlich ist und gleichzeitig ihr Interesse wecken will. Eine Szene, da hat er Zeitungsartikel ausgeschnitten, von denen er glaubt, dass sie sie interessieren könnte. Zum Beispiel Dinge, die unter 20-Jährige in New York so machen. Und man weiß genau, damit kann Yolanda gar nichts anfangen. Aber es hat etwas so Rührendes, weil in seiner Welt das eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme wäre. Das fand ich ganz stark. Ich gestehe, dass ich mit dem jungen Cal nicht ganz so warm geworden bin. Ich verstehe ihn als Gegenpol. Ich verstehe auch diese Geschichte, er in dem abgeschlagenen sozialen Brennpunkt fast schon Yonkers, der aber auf die reichste Highschool des Ortes geht. Konnte ich mitgehen, war mir ein bisschen zu viel Baseball und an einigen Stellen hätte ich mir da mehr Bewegung drin gewünscht. Aber ich verstehe auch, warum er ihn als Gegenpol gesetzt hätte. Dennoch, mir hätte die Geschichte von Arthur 1 alleine auch schon völlig gereicht.
Ich habe das gar nicht als Gegenpol verstanden, sondern es ist eine andere Vater-Sohn-Geschichte. Es geht ja nicht nur um Einsamkeit und um Außenseiter, sondern es geht ja um Familie, ganz stark, um meine biologische und meine emotionale Familie, um Vaterbilder. Cal, der seine Mutter hasst, weil sie immer betrunken ist und ihre Krankheit nicht sieht. Und der, wir erfahren ja von dem adipösen Arthur auch die Vatergeschichte. Und das ist auch sehr rührend. Also es ist schon gar kein Gegenbild, sondern es ist eine andere Facette von Familie. Das Buch heißt Heft im Original, also Gewicht. Also da geht es ja erkennbar nicht nur um das körperliche Gewicht, sondern auch um die Last, die Familie, die das Leben haben kann, Vorzeichen einer Biografie. Und da fand ich eigentlich, apropos poetischer Titel, der andere Arthur eigentlich ganz schön, weil es eigentlich einerseits diesen übergewichtigen Mann, dessen Leben eine neue Facette und eine neue Dynamik bekommt, zeigt und in den Blick nimmt. Und weil Cal eben auch in Wahrheit Arthur heißt. Ein anderer Arthur mit anderen Herausforderungen. Man merkt schon, es geht zur Sache. Das ist kein Buch von überschäumender Daseinsfreude, sondern es geht um Widerständigkeit, es geht um Resilienz. Der junge Kerl sagt einmal, ich bin so ein guter Sportler, weil ich laufe und dann ist mir schlecht, dann kotze ich und dann laufe ich weiter. Also Zitat, ja. Mhm. Es geht um Außenseiter und ums Überleben. Es kommt auch, muss man sagen, es kommt auch ein Suizid vor. Es ist ein intimes, auch erschütterndes Buch, aber eines mit diesem Klang, von dem man immer spricht. Also ich habe über dieses Buch noch länger nachgedacht.
Mhm. Mir gefällt der Gedanke des emotionalen Gewichts, den hatte ich noch nicht so als, dann nicht Gegenpole, sondern andere Perspektive, weil ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung, also Befürchtung im Sinne für Cal, nicht Befürchtung, dass es schlecht werden würde, dass er auch in so eine Einsamkeit abrutschen würde, weil ja die Vorzeichen alle darauf hindeuten, weil auch bei ihm dieses Schamgefühl ganz stark beschrieben wird, als seine Mutter dann im Krankenhaus liegt und er, der sie, du sagst es ja eigentlich, hasst, sich dann Vorwürfe macht, warum habe ich nicht häufiger mir Zeit für sie genommen, warum bin ich nicht häufiger mit ihr rumgefahren, habe ihr meine Orte gezeigt, warum war ich nicht für sie da, wie sich ja auch von seinen Freunden anfangs sehr abkapselt, weil er eben auch nicht darüber reden kann, was passiert ist. Also auch er wäre prädestiniert gewesen dafür, wie der andere Arthur und seine Mutter in Einsamkeit in Yonkers, in diesem sozialen Brennpunkt irgendwann zu versinken. Und das tut er nämlich nicht, ohne zu viel zu verraten. Und das fand ich dann sehr stark zu zeigen, dass es eben trotz allem Möglichkeiten, Resilienzen oder vielleicht auch soziale Sicherheiten gibt, die aufgebaut wurden von seiner Mutter, die fast gar nicht für ihn da war, aber doch an einigen Stellen wohl geschafft hat, ihn vor dem Schicksal, was sie selber erlitten hat, zu bewahren. Das fand ich dann auch sehr tröstlich als andere Geschichte.
Also wir mögen das Buch erkennbar und auch in der Eat, Read, Sleep Community mochten viele das Buch. Alexandra freut sich über diesen stillen Roman, schreibt sie, über Einsamkeit und verpasste Chancen. Rebecca hat den anderen Arthur in 2 Tagen durchgesuchtet, schreibt sie. Was für ein traurig schönes Buch. Zwischendurch konnte ich, schreibt sie, die ganze Einsamkeit und Traurigkeit und Ungeschicklichkeiten vom dicken Arthur und vom sportlichen Cal Arthur und der alkoholkranken Charlene kaum aushalten und musste immer wieder meinen Hund Vivaldi streicheln.
Gabriele fand dagegen, 100 Seiten weniger hätten dem Buch ganz gut getan. Gerade die Baseball-Passagen. I feel you, Gabriele. Das ging mir auch so. Ich habe mir aber sagen lassen, das ist in Amerika ein ganz großes Ding. Also Baseball in so einem Buch macht es dann auch zu einem wahrscheinlicheren Bestseller. Wahrscheinlich sind wir da einfach, wären es Fußballpassagen gewesen oder anderes oder Theaterpassagen. Dann wären wir vielleicht mehr eingestiegen. Baseball ist mir halt auch so ein sehr, sehr fremder Sport. Thomas fand es auch zu lang. Der Twist am Ende, sagt er, hat ihn damit aber auch ein wenig versöhnt.
Ja, Liz Moore, unser Bestseller. 2 Daumen hoch. Ein bisschen lang vielleicht, würde Jan sagen. Ich habe keine Länge gespürt. Aber es gibt Menschen, die deine Länge spüren. Der andere Arthur, wunderbar übersetzt von Cornelius Hartz, der auch schon den Gott des Waldes übersetzt hat. Das Buch ist bei C.H. Beck erschienen, hat 377 Seiten und kostet 26 Euro. Ja, und ich muss sagen, ich war ja skeptisch. Da ist zuerst so ein Mega-Bestseller, Gott des Waldes. Und da wollen die Verlage natürlich zeitnah mit Dollarzeichen in den Augen was nachschieben und nehmen dann ein älteres Buch. Verstehe ich total. Er steht ja auch auf dem Buch drauf, so ein Aufkleber, Autorin von Gott des Waldes. Das ist ja schon auch immer ein Risiko.
Finde ich auch, weil, wenn man das jetzt liest, weil man ein Krimi-Fan ist beispielsweise, dann kann man möglicherweise mit diesem Buch relativ wenig anfangen. Also es kann doch in die falsche Richtung führen. Ich musste daran denken, als J.K. Rowling nach ihrem Riesenerfolg mit Harry Potter einen Roman rausbrachte, der hieß Ein plötzlicher Todesfall. Da stand auch überall von der Autorin von Harry Potter. Na klar, man will ja Werbung damit machen, aber es war eine komplett andere Geschichte. Und ich glaube, dieser Link funktioniert nicht immer, weil man ja Autoren, Autorinnen liest, um wieder in diesen Sound reinzukommen. Ich greife zu Thomas Hardy, weil ich genau in diese Welt des 19. Jahrhunderts eintauchen will. Und wenn ich dann plötzlich ganz woanders bin, dann bin ich doch irritiert.
Es gibt ja Autoren, die haben so einen eigenen Sound, eben Sascha Stanisic, Julie C., das dann weiß man, was draufsteht. Und das ist in diesem Fall anders, aber ich finde eben, es ist geglückt.
Absolut. Mhm. Und das zeigt ja auch, was für eine tolle Autorin sie ist, Liz Moore, wenn sie das beides kann.
Ich habe ein anderes Buch mitgebracht, ein heiteres, nämlich eine Agentengeschichte, zu der gehört der Cocktail. Die Reise ans Ende der Geschichte von Christoph Magnusson. Und im Hintergrund, wie Percussion, klingen die Eiswürfel in deinem Glas. Stell dir vor, Anfang der 90er Jahre in Rom. Ein Empfang in der russischen Botschaft, eine Gartenparty. Vor kurzem war die Botschaft noch Sowjetterritorium, aber die Mauer ist ja gefallen, der Kalte Krieg ist vorbei. Und Dieter Germeshausen, der ist Agent, deutscher Agent, der besorgt unter anderem Überläufern aus der Sowjetunion neue Identitäten. Und jetzt ist er irgendwie überflüssig, plötzlich aus der Zeit gefallen und er will irgendwas tun. Ja, der will noch ein Ding drehen. Und bei dieser Gartenparty rekrutiert er einen jungen deutschen Lyriker, Jakob Dreiser. Der ist Feuilletonliebling, Literaturstar, Darling der Politik und er schwingt sich von Trapez zu Trapez, von Empfang zu Empfang, von Goethe-Institut-Filiale zu Goethe-Institut-Filiale. Und der, dieser Jakob Dreiser, der junge Typ, der kann alles das, was Germeshausen nicht kann. Freundlich sein, Smalltalk machen, Beziehungen aufbauen, empathisch sein. Und der 007 für Arme, der Dieter Germeshausen sagt, das ist mein Mann. Und er gewinnt ihn für einen Einsatz. Und Jakob, der hört das und dem gefällt die Idee, das Abenteuer, mal was ganz anderes, ja. Und dann sitzen sie plötzlich in Kasachstan, eben noch Sowjetunion, jetzt unabhängig, und wollen ein Ding drehen. Plötzlich Spion. Und der Roman beginnt auch so, Germeshausen nippt an seinem Negroni in Kasachstan und spürt Gift und schreibt in letzter Kraft Gift auf eine Serviette. Und so geht's los. Und wohin führt uns das? Ich fand dieses Buch wirklich witzig, schelmenromanhaft, satirisch. Und auch heiter. Ich hatte großen Spaß mit dem Buch. So ein typischer Magnusson, der hat ja immer so einen lebensbejahenden, positiven Sound. Eine Reise ans Ende der Geschichte. Und da steckte eben dahinter. Damals nach dem Fall der Mauer hat ein Philosoph, Francis Fukuyama, vom Ende der Geschichte gesprochen. Nach dem Motto, jetzt wird alles gut. Also salopp gesagt und unangemessen zugespitzt. Friede, Freude, Eierkuchen. Und diese Utopie, ja, dieses vom Ende der Geschichte, das lag in der Luft. Und diese Utopie, wie schnell die Risse bekommen hat, und heute sind es wieder Abgründe, das steckt hinter dieser Agentengeschichte. auch.
Unbedingt, denn es ist ein sehr, sehr lustiger, komischer Roman. Allein schon die Namen, Dieter Germishausen oder Christiane Sorge Gerlach stolziert dann irgendwann durchs Bild. Das sind übrigens, hat Christoph Magnussen verraten, alles Namen von echten Agenten, die es mal gab. Oder von geheimen Programmen, Spionageprogrammen. Also Christiane Sorge Gerlach, Richard Sorge war ein großer Spion in der DDR damals. Das finde ich so ein schönes kleines Detail. Aber es ist so lustig, wenn Germishausen auf der Party steht und hast du gesagt, er kann gar keinen Smalltalk, er will aber diesen jungen Jakob Dreiser, den Lyriker, beeindrucken. Der erste Satz, den er sagt, ist, ich mache mir nichts aus Gedichten. Und in seinem Kopf geht es dann auch schon los, wie kann ich so blöd sein, diesen Satz zu sagen. Das ist so herrlich, dass da diese ganzen vielen kleinen negativen Teufelchen plötzlich kommen und aus einem eigentlich ganz schönen Satz dann dieses, ich mache mir nichts aus Gedichten, gezimmert haben. Also das hat mich sehr, sehr amüsiert. Und ich finde aber eben auch, es ist nicht nur der Schelmenroman, es hat eben diese tiefe Ebene. Ja. Dieses, was auch angedeutet wird, wir stehen im Garten der russischen Botschaft, alle feiern, es gibt Piroggen und es gibt Krimsekt ohne Ende, alle liegen sich in den Armen. Und Germishausen sagt dann aber doch etwas sehr Wahres, aber das sind doch die gleichen Menschen, die vor 10 Jahren ja auch schon arbeiteten. Das sind die gleichen Menschen, die uns gehasst haben. Wo ist denn der Hass jetzt plötzlich hin? Der kann doch nicht plötzlich weg sein.
Exakt.
Also auch ein sehr interessanter, spannender Gedanke, auch nochmal zurückzublicken, was haben wir damals vielleicht eigentlich auch zu sehr auf die leichte Schulter genommen, weil wir wie dieser Jakob Dreiser doch ein bisschen sehr blauäugig dachten, ach juhu, nun ist ja Friede, Ende der Geschichte, alles ist gut.
Genau, und so verstehen ist auch ein Schlüssel, vielleicht ein heiterer Schlüssel, zum Verständnis der Geschichte heute, weil wir uns fragen, wie konnte das passieren? Wie können wir denn gelandet sein, da wo wir jetzt sind? Es fing doch 89 ganz anders an. Und das fand ich eben schön und es ist toll erzählt und auf dem Cover, du hast es schon gesagt, ist eben wie auch so ein Cocktail und da gibt es so einen Geheimagenten, der mit schwarzem Anzug, so die Man in Black mäßig, auf dem Glasrand balanciert. Und das ist tatsächlich auch die Balance auf dem Cocktailglas. Das ist so ein bisschen die Stimmung in dem Buch.
Genau, also das sieht so wirklich aus wie aus dem Vorspann eines James-Bond-Films, finde ich, wie er da tanzt. Was ich auch ganz toll fand, ist diese Anleitung, wie man denn dann ein Spion werden kann. Nämlich Jakob wird ja einer Prüfung unterworfen. Er soll im Gespräch mit Christiane Sorge Gerlach Informationen rauskriegen. Und ich habe das versucht in einem meiner letzten Smalltalks, mal genau diese Informationen, warst du schon mal in Grönland, besitzt du ein Konto hier im Land und wie heißt dein Haustier, rauszufinden. Das macht unglaublich viel Spaß.
Und Ich habe es in einem Selbstversuch gemacht
und heute über Grönland zu sprechen, ist ja relativ leicht darauf zu kommen als das Thema.
Und wie weit bist du gekommen? Bist du mit dem Haustier?
Ich habe bestanden. Also ich könnte jetzt hier Geheimagent werden.
Jakob Dreiser. Christoph Magnusson, Die Reise ans Ende der Geschichte. 288 Seiten. Das Buch ist bei Klett-Cotta erschienen und kostet 25 Euro. Das heißt, du hast das Zeug zum Geheimagenten. Bei mir ist es, also, du brauchst ja als Superpower sowas wie Unauffälligkeit. Und ich muss sagen, ich bin da ganz, ganz schlecht. Ich bin ein offenes Buch. Ich kann überhaupt nicht schwindeln, überhaupt nicht. Ich bin ganz schlecht in investigativer Recherche. Ich war mal in Rom und bin in einen Bus eingestiegen. Und da saß ein wahnsinnig attraktiver Typ, so ein Italiener, vor mir. Und ich wollte für einen Freund, den so heimlich macht man nicht, ich weiß, fotografieren und sagen, guck mal, was für ein hotter Typ da sitzt. Und dann habe ich mein Handy genommen und dann machte es ganz laut Klick und der Blitz ging los. Der ganze Bus hat sich umgeschaut und ich sag mal, ich hätte in der Sowjetunion nicht sehr lange überlebt, glaube ich. Ich kann sowas nicht. Ich bin dann wirklich motorisch und logistisch komplett überfordert. Es hat sich in mir, dieser Moment, wo es blitzte und der Typ drehte sich um, es hat sich so eingebrannt.
Ich weiß nicht, also ob es zum Geheimagent reicht, weiß ich nicht. Aber als ich in der Schule war, bin ich zweimal die Woche nach Hamburg gependelt, weil ich da eine Orgelausbildung gemacht habe zum Organisten und saß also zweimal die Woche regelmäßig im Zug und habe mir immer vorgenommen, ich möchte mit meinem Gegenüber ins Gespräch kommen und habe mir dafür dann irgendwelche Biografien ausgedacht, wer ich jetzt gerne sein möchte und habe das so ein bisschen erprobt. Und das war schon immer sehr spannend, dann eben der Junge zu sein, der von zu Hause ausgerissen ist, derjenige, der mit 16 schon Vater ist, aber manchmal auch weniger tragische Geschichten. Es hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, dass ich ein bisschen zu dick aufgetragen habe. Ich bin auch sehr oft aufgeflogen dabei. Aber dieses Zuhören, was der Jakob Dreiser kann, dieses Sitzen und Situationen in sich aufnehmen, sich Details merken. Ich glaube,
und diese Empathie
doch,
dann
ja,
auch für den Moment.
Doch, ich meine, dafür sind wir ja auch Journalisten geworden, weil wir das vielleicht nicht investigativ, aber eben doch empathisch im besten Fall schon ganz gut können.
Das stimmt, aber ich wäre dann immer noch für die authentische Variante. Also ich kann das einfach nicht anders erkennbar, sondern ich kann das nur mit offenem Visier machen und kann mir da keine Storys ausdenken. Was hast du denn da ausgedacht?
Ach, meistens waren es relativ harmlose, dass ich sagte, ich bin ein Austauschstudent aus den USA gerade oder es waren so kleinere Geschichten, dass ich gerade mit meiner Freundin Schluss gemacht hätte und das dann dem Gegenüber erzählen wollte. Das war spannend. Nicht alle wollten es übrigens auch hören. Und falls sich jemand erinnert, den ich damals im Zug getroffen habe, Bad Oldesloe, Hamburg, ich entschuldige mich.
Aber Germeshausen wäre vielleicht auf dich aufmerksam geworden bei der Gartenparty der Russischen Föderation in Rom.
Vielleicht hört der BND ja zu. Hier bin ich. Ich habe ein ganz anderes Buch mitgebracht, das eben mit diesem wunderschönen poetischen Titel Gelb auch ein schöner Gedanke. Ja. Das ist eigentlich ein trauriges Buch, denn es geht um den Tod, eher um das Sterben als um den Tod. Denn Georg, der Mann von Ruth und der Vater von Lea, der liegt im Sterben und das schon sehr, sehr lange. Und Ruth und Lea kümmern sich jetzt um ihn, wobei es vor allem Ruth ist, für die Pflege zu einer Lebensaufgabe geworden ist. Und zwar Aufgabe im Sinne von aufgeben. Sie hat seit Ewigkeiten sich nichts mehr für sich gegönnt, nicht mehr mit ihren Freundinnen getroffen. Später geht sie einmal zum Friseur. Das ist eine so schöne Szene, wie sie zum ersten Mal wieder Selfcare betreibt und sagt, ach, das ist das, wovon die alle reden. Das fühlt sich ja gar nicht so schlecht an, weil sie so ewig schon nicht mehr überhaupt daran gedacht hat, sich wenigstens eine schöne Frisur verpassen zu lassen. Lea dagegen ist 15 und möchte so gerne eigentlich eine Jugendliche sein. Sie möchte schwimmen gehen, mit Freunden feiern, sich verlieben und sagt dann Sätze wie, manchmal vergesse ich, dass mein Vater gerade stirbt und wenn das passiert, ist das richtig toll. Also zwei Welten, die aufeinander prallen, die sich auch untereinander nicht mehr allzu viel zu sagen haben, weil sie sich gar nicht verstehen und sich eben, es ist aus Ruths und Leas Geschichte erzählt, sich eben versuchen irgendwie zu arrangieren mit dem Vater, der stirbt und stirbt, aber eben immer noch lebt und sich dabei verändert und es gibt dann in der Mitte einen ziemlich überraschenden Twist, auch ein ziemlich surrealen Twist.
Das kann man wohl sagen.
Richtig, der auch ein bisschen spaltet. Ich fand ihn toll, weil er noch einmal einen anderen Blick darauf wirft, dass eine Person, die stirbt, sich ja auch verändert, sage ich mal. Nicht so wie in diesem Roman, aber doch verändert und man damit auch den Blick verändern kann. Also mich hat diese Geschichte sehr angesprochen, weil es ist kein trauriges Buch, obwohl es die ganze Zeit ums Sterben geht. Es hat eine Sprache, die mich auch an Sascha Stanišić erinnert hat in Teilen und es hat aber eine Leichtigkeit bei einem schweren Thema, die ich wirklich toll und überzeugend fand.
Ich habe es schon als trauriges Buch, als tröstliches Buch aber auch empfunden. Es geht eben, wie du sagst, um Trauer, um Sterben und es gibt eben diesen Twist und da müssen wir schon andeuten, um was es geht, glaube ich. Also wir müssen nicht alles verraten. Also der Sterbende verwandelt sich in ein Tier. Das kann man, glaube ich, das kann man sagen.
Das kann man sagen.
Und das hat mich danach auf jeder Seite irritiert. Und ich habe mir mal, warum? Warum denn dieses Tier? Warum jetzt? Ist das realistisch gemeint? Und ich war total irritiert. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht. Denn so ist das ja mit Sterben und mit Trauer. Das ist eine Verwandlung, die völlig irrational ist. Sterben und Trauer verwandelt Menschen und Beziehungen. Das sind so surreale Momente. Ich kann mich erinnern, als meine Mutter starb, da habe ich auch gedacht, warum reden die Leute plötzlich noch übers Wetter? Oder warum höre ich Nachrichten von irgendeinem G8-Gipfel irgendwo am anderen Ende der Welt? Stop all the clocks, ja? Das ist so ein surrealer Moment. Und das habe ich dann verstanden, dass das so ist und dass es ein Irritationsmoment ist auf jeder Seite. Ja. Und das fand ich auf dieser Metaebene, die dann so eingedrungen ist, fand ich da einen ganz schönen poetischen Move, der natürlich, das hat so was Kafkaeskes und es hat so was von der Verwandlung, ist ja klar. Ja. Aber ich fand es in diesem Buch wirklich einen ganz schönen poetischen Irritationsmoment, den ich dann auch ganz tief auch empfunden habe.
Weil er nämlich beiden, Lea und Ruth, ermöglicht, ihre eigene Situation noch einmal anders zu sehen.
Ja.
Lea, die mit Tieren einfach besser auskommt und dann eben nicht mehr sagt, oh je, das ist ja mein Vater und ist aber auch nicht der, den ich erkenne und ich habe Angst vor diesem Wesen, was da liegt, sondern das Wesen mit anderen Augen sieht. Und Ruth, die sich davon trennen kann, dass es ja noch der Mann ist, genauso den sie geliebt hat, sondern dass es eben jetzt ihr Mann ist, aber ihr Mann als Sterbender, dass sie deswegen auch ein Recht darauf hat, dass ihr Leben trotzdem weitergeht, ohne dass sie es ganz aufgibt. Das fand ich auch. Dieser Twist ist, ich gebe dir recht, ich habe auch erstmal geschluckt und gedacht, was passiert? Ich habe auch diese Verwandlung gar nicht mitbekommen. Sie wird ja, wenn man dann nochmal zurückblättert, sie wird ja beschrieben, ja. Aber sie kommt dann doch ziemlich aus heiterem Himmel plötzlich. Aber ich finde auch, es ist eine Metapher, wenn man so will, die hier richtig gut funktioniert.
das finde ich auch. Es ist im Vergleich zu den anderen Büchern, die wir haben, ist es schon so ein, ist es eher ein literarisches Buch, ist es eher High-End, also Christoph Magnusson.
Ja, sonst hätte ich es ja auch nicht mitgebracht. Ja,
also. Also es ist ein Jan-Buch sozusagen mit einem kafkaesken Twist.
Ja, also ein Jan-Buch, an das aber auch Daniel andocken kann, und das sind doch immer die besten Bücher eigentlich, ne? Also genau. Mit die besten Bücher von Nefeli Kafouras. Gelb, auch ein schöner Gedanke, und ich finde, das zu lesen ist wirklich auch ein schöner Gedanke. Also ich freue mich auf das, was da noch kommt von Nefeli.
240 Seiten hat das Buch, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 23 Euro.
Genau, also es hat natürlich was mit Kafka zu tun, aber Nefeli Kafouras, die hat, Daniel, halte ich fest, auf Instagram geschrieben: jedes Mal, wenn jemand mein Buch kafkaesk nennt, dann muss man etwas trinken. Wir sind vorbereitet, Nefeli, ja, also genau. Komm, es ist allemal kafkaesk, und wir mögen ja Kafka.
Wir mögen Kafka. Und wir mögen erkennbar trinken. Also mein Glas ist ja schon ein bisschen leerer als deins.
Ja gut, wir haben ja aber noch einiges vor.
Agenten-Drinks.
Und was wir so vorhaben noch.
Also Jan, wir haben aber auch heute einen Mix. Tod, Trauer, Adipositas, eine Agentenkomödie.
Fehlt
und
noch,
jetzt kommt Heiß auf dem Eis. Das Gesprächsthema gerade, Heated Rivalry, diese Streaming-Serie, über die alle sprechen. Zwei Eishockey-Stars, Konkurrenten, die sich ineinander verlieben. Und du hast schon reingeluschert, reingeschaut.
Ja, die Serie erscheint ja gerade seit Anfang Februar auf HBO Max, ist in den USA schon ausgestrahlt worden. Und wirklich viele, viele Menschen haben mir vorher schon von dieser Serie erzählt, dass ich mich damit doch mal befassen sollte. Und ja. Es geht um Shane und Ilya, eben zwei Eishockeyspieler aus verfeindeten Teams. Der eine ist Russe, der andere Kanadier. Und es geht aber auch relativ schnell um Sex. Und zwar um sehr expliziten Sex. Und auch in dieser Serie wird viel gezeigt, so viel, wie man selten in Serien sieht, wenn die beiden denn miteinander Sex haben. Und das ist aber, nachdem ich schon hörte, wenn du diese Serie siehst, es geht um Sex, es ist aber auch ziemlich cute, ehrlicherweise. Also wie die beiden Jungen sich da dann doch ineinander verlieben, sich Blicke zuwerfen, also sich kleine Nachrichten schreiben. Das finde ich ehrlicherweise fast noch schöner, diese Momente der Unsicherheit und dann aber doch das Loslassen, dass du in kleinen Blicken, wirklich gut gespielt, siehst, wie viel Gefühl damit ist, auch wenn sie sich das selber gar nicht eingestehen wollen. Also ich gestehe, ich habe die ersten Folgen schon ganz gerne geguckt.
Interessant. Und wir haben auch reingeschaut in das Buch, denn es handelt sich um eine Buchverfilmung. Rachel Reed hat diese Bücher geschrieben. Game Changer heißt die Reihe und Heated Rivalry ist ein Band davon. Im Second Chances Verlag erschienen. Es geht da eben um diese beiden Eishockeyspieler in einer Hetero-Welt. Das ist bei uns wie im Profifußball. Das ist halt in Kanada, in Nordamerika, hat Eishockey da den anderen Stellenwert.
Oder Baseball in den USA.
Oder Baseball, genau. Und das geht da richtig zur Sache. Es ist schon so, wie auch im Buch, wie 50 Shades of Grey und Josephine Mutzenbacher sind dagegen Grundschullektüre. Mhm. Es ist schon sehr explizit. Die Figuren, finde ich, sind schon plastischer. Letzte Folge habt ihr über Colleen Hoover gesprochen, dass die männlichen Protagonisten mit groß- und breitschulterig beschrieben wurden. Mhm. Das ist ja sehr dünn. Hier ist es anders. Mhm. Rosanoff war ein atemberaubender Mann. Hellbraune Locken, die immer chaotisch über seine neckenden, nussbraunen Augen und die dichten, dunklen Augenbrauen fielen. Sein ausgeprägter Kiefer und das Kinn mit dem Grübchen waren von Bartstoppeln bedeckt. Sein Lächeln war stets schief und träge und seine Zähne waren unnatürlich weiß, was daran lag, dass die meisten von ihnen nicht echt waren. Eishockeyspieler.
Ja,
fand ich gut und auch die Sexszenen ansprechend. Ich muss sagen, von dem Casting, also ich habe da schon ein Bild vor Augen gehabt und war vom Casting der Serie so ein bisschen enttäuscht. Also ich hätte sie mir noch ein bisschen nussbrauner vorgestellt.
Gut, ich hatte ehrlicherweise, aber das geht mir immer so, ich hatte ehrlicherweise gar keine Gesichter vor Augen, als ich das Buch gelesen habe. Was ich in der Serie einigermaßen gut hinnehmen konnte, ist, wenn es dann im Detail beschrieben wird, ich tue mich da einfach schwer, wenn von einem talentierten Schwanz die Rede ist oder von der seidenen Dicke, die gefühlt... Ist nicht meins, aber es gehört natürlich eindeutig hier dazu und ich verstehe auch, dass es was Besonderes ist, weil über homosexuellen Sex in so einer Intensität zu schreiben, habe ich dann auch eher selten erlebt. Heterosexuellen Sex sind wir auch schon, wir schon ganz andere Dinge gewohnt als das, was wir da lesen. Ja.
Genau, und das Schöne ist, es hat auch Humor und Ironie. Zitat, sie rangen miteinander, schubsten sich, bis sie das Schlafzimmer erreichten, wo Shane Rosanoff grob gegen die Wand stieß und ihn weiterhin küsste. Er spürte die Zunge seines Rivalen vertraut in seinem Mund, fuhr mit seiner eigenen über Zähne, die Gott weiß wie oft repariert und ersetzt worden waren. Fand ich lustig.
ja, ich finde die Romance darin aber auch sehr toll, ne? Dieses Coming of Age, wie schafft man es eben, sich dann doch in einem Sport wie dem Eishockey in so einem Männersport zu outen. Also das ist dann schon süß, weil es viel innere Monologe gibt, die in der Serie natürlich ein bisschen zu kurz kommen und weil da auch sehr viel reflektiert wird. Was passiert denn, wenn ich es erzähle? Also ist das Liebe oder ist das nur Begehren? Wie das ausgehandelt wird, das fand ich dann die stärkeren Passagen als die detaillierten Beschreibungen.
Und dann noch dieses mystische, geheimnisvolle, dieses internationale. Also Ilja ist ja ein Russe und das hat natürlich ist natürlich ganz anders konnotiert, auch in der Popkultur. Wir kennen das von Rocky damals und von Karate Kid. Also da spielen ja sozusagen diese internationalen sportlichen Rivalitäten mit einem russischen Gegner irgendwie noch eine ganz besondere Rolle.
Also auf jeden Fall ein Hype und diesen Hype, dass der auch in Deutschland angekommen ist, verdanken wir nicht nur der Serie, sondern Heated Rivalry ist in einem kleinen Verlag erschienen in Steinbach-Hallenberg in Thüringen. Ein Verlag mit dem schönen Namen Second Chances, den Jeanette Bauroth 2019 gegründet hat. Jeanette Bauroth ist Literaturübersetzerin, Titelscout, Lizenzhändlerin und auch eigene PR-Frau in ihrem Verlag und hat im Augenblick vermutlich wegen dieses Riesenerfolgs des Buchs unglaublich viel zu tun. Aber für uns, für It Reads Sleep, hat sie sich die Zeit genommen, denn sie ist auch Fan von uns und sitzt jetzt im Studio in Erfurt.
Der Gast.
Hallo Jeanette Bauroth. Hallo Jeanette.
Hallo.
Ja, toll, dass du Zeit hast. Ich kann mir vorstellen, Jeanette, dass ihr gerade unglaublich viel zu tun habt mit diesem Erfolg, den Heated Rivalry genommen hat. Oder sogar der Bürgermeister von New York hat ja gerade empfohlen, lest dieses Buch im Schneesturm. Wie viel hast du gerade zu tun?
Heated Rivalry bestimmt seit Wochen und Monaten quasi unser Leben, aber auf eine sehr angenehme und positive Art und das ist eine richtige emotionale Achterbahn, aber wir nehmen die gerne mit, wir haben ganz viel Spaß damit und finden das eine ganz tolle Herausforderung und auch wunderbar eigentlich, dass ein Buch gerade jetzt in der heutigen Zeit so viel Aufmerksamkeit erfährt.
Wie groß ist denn für dich so der tägliche Hype? Also gehst du jetzt jeden Abend mit einem Lächeln ins Bett und startest mit einem Champagnerfrühstück?
Ich träume jede Nacht von Heated Rivalry.
Oha.
aber mehr so von der logistischen Seite und vom organisatorischen. Aber das ist tatsächlich seit Wochen ungebrochen. Es beschäftigt mich wirklich buchstäblich Tag und Nacht. Ich denke auch, wird so in der Form vielleicht auch nie wieder passieren mit einem Projekt. Aber es ist total spannend.
Dein Harry Potter.
Mein Harry Potter. Was für mich ganz aufregend eigentlich ist, ist, dass es in meinem privaten Umfeld in Thüringen überhaupt keine Rolle spielt. Aha. Da werde ich auch überhaupt nie darauf angesprochen, weder auf das Buch noch auf die Serie.
What? Aber
und ich fand eigentlich so eine schöne Episode. Also ich habe drei erwachsene Kinder und meine Kinder wissen, was ich beruflich mache und die unterstützen mich auch immer sehr. Aber die konnten das, wenn ich immer von Heated Rivalry erzählt habe, gar nicht so nachempfinden. Mhm. Und mein Sohn, der ist Trainer bei der schwedischen Rodelnationalmannschaft. Oh. Und wenn die Weltcups in Oberhof haben, dann kommen die immer mit ihren Freunden vorbei. Und bei uns lag das Buch auf dem Couchtisch zu Hause, weil es begleitet mich ja Tag und Nacht, wie ich eben gesagt habe. Und dann sagte die eine Rodlerin, die in Kanada lebt, zu meinem Sohn, Eric, this is big. Und ich glaube, in dem Moment hat meine Familie auch zum ersten Mal verstanden.
Mama ist cool.
Das wussten sie hoffentlich vorher schon.
Du hast das ja schon vor einem Jahr zumindest geahnt, als du dir die Rechte an dieser Serie Game Changers von Red Reed gesichert hast. Was hat dich damals denn schon so angefixt, dass du gesagt hast, dieser Stoff, der hat vielleicht die Chance zu was Größerem?
Tatsächlich habe ich das Buch 2023 gelesen und auch damals schon versucht, die Übersetzungsrechte dafür zu bekommen, also für die ganze Reihe, die Gamechanger-Reihe, die du gerade angesprochen hast. Nun war die Rechtelage etwas komplex. Die Rechte waren zu dem Zeitpunkt leider schon vergeben an einen Digitalverlag, Digital Publishers. Und das heißt, die waren für uns erstmal nicht mehr verfügbar. Ich habe das dann beobachtet eine Zeit lang und gesehen, dass da ein E-Book erschienen ist, aber eben auch nur zu Heated Rivalry. Man muss wissen, Heated Rivalry ist eigentlich Band 2 einer 6-teiligen, inzwischen 7-teiligen Reihe. Mhm. Dann habe ich das ein bisschen verfolgt und auf der Frankfurter Buchmesse 2024 kam eine Vertreterin von Digital Publishers zu uns an den Stand und hat mich gefragt, ob ich vielleicht Interesse an Kooperationen hätte, dass wir vielleicht aufgrund unseres Verlagskonzepts Printausgaben zu Büchern machen, bei denen sie die E-Books herausgebracht haben. Und da habe ich gesagt, da weiß ich sofort, welches Buch ich möchte. Mhm. Und so kamen wir zu den Printrechten von Heated Rivalry.
Aber nochmal, du hast das Buch gelesen, da wusstest du noch gar nichts. Also die Entscheidung fiel vor HBO.
Ja, lange vor HBO. Das Buch habe ich damals ganz normal als Leserin sozusagen entdeckt, weil wir ja sehr viel queere Eishockey-Romance von jeher im Programm haben. Und dann lese ich natürlich auch immer viele Manuskripte und schaue, was gibt's noch auf dem Markt. Und da ist mir das einfach, sage ich mal, ganz organisch begegnet. Und ich fand die Geschichte toll, wie der Rest der Welt jetzt offensichtlich auch. Und so ist das eigentlich passiert. Also da war von Hype oder Fernsehserie noch gar nichts zu ahnen.
Aber kannst du es beschreiben, was macht denn Heated Rivalry so besonders? Ich meine, queere Eishockey-Liebesgeschichte klingt jetzt erstmal nicht immer nach dem Trope, wo ich sofort sagen würde, das hat Erfolgspotenzial. Und dann sagst du ja auch, ihr habt davon schon ganz viel. Also was macht Heated Rivalry aus deiner Sicht als Geschichte so besonders?
Ich glaube, Heated Rivalry ist eine ganz besondere Geschichte insofern, als dass man diese beiden Figuren wirklich leiden sieht und ihnen von der ersten Sekunde an ein Happy End wünscht. Und diese queere Eishockey-Romance als Genre ist, glaube ich, deswegen so besonders, weil Eishockey, wie auch zum Beispiel Football, das sind so hypermaskuline, homophobe Umgebungen, wo es ja eigentlich doppelt so schwer ist, als queerer Sportler sich zu outen. Also nicht umsonst gibt es so wenig geoutete, aktive Spieler. Und ich glaube, das ist einfach nochmal eine verschärfte Situation, also noch ein größerer Konflikt. Und deswegen sind da einfach so die emotional stakes, die sind da viel höher. Also man hat viel mehr zu verlieren. Und ich glaube, diese Geschichten berühren deswegen so sehr, weil die beiden Figuren richtig, richtig kämpfen müssen für ihr Happy End. Mhm. Denn sie haben auch ganz lange, hadern sie ja auch damit, wer sie sind. Also gerade muss man auch viel Mühe jetzt geben, dass ich nicht spoiler. Ihr sollt ja alle noch das Buch lesen und die Serie schauen. Gerade auch Shane, der hat sehr lange damit zu kämpfen, zu akzeptieren, wer er ist. Ja, und diese Konstellation, dass sie nicht zusammen sein dürfen aufgrund vieler äußerer Umstände und dann sich auch ganz lange eigentlich anlügen, was sie füreinander bedeuten, das nimmt einen emotional so mit, dass man ja durch die Seiten fliegt und dann auch durch die Folgen.
Geht ja schon zur Sache. Das ist ja auch Spice on Ice, ne? Also wie hast du denn sozusagen homosexuellen, männlichen, Male-on-Male-Sex, wie liest du das? Oder welche Rolle spielt das? Oder wie hast du darauf reagiert?
Wie habe ich darauf reagiert, als ich das gelesen habe?
Ja.
Also, wie reagieren wir drauf, wenn wir Spicy-Szenen in anderen Büchern lesen? Das ist eigentlich, glaube ich, jetzt gar nicht so der ganz große, Achtung, Game-Changer. Sondern die Körperlichkeit ist in dem Buch ja total plotrelevant, weil sie sich ja ganz lange vorlügen, dass sie eigentlich nur an Sex miteinander interessiert sind, aber natürlich längst ineinander verliebt sind und diese Treffen immer nutzen als Vorwand, um sich zu sehen und um den Kontakt zu halten. Ich finde es zum Beispiel total gut, dass die Serie das ganz mutig umgesetzt hat. Das finde ich großartig und auch sehr erfrischend, weil vieles sonst immer so ein bisschen weggeschummelt und weggeschwiegen und verschämt, ja, weggeblendet wird. Aber wo ich jetzt denke, ja, die dürfen auch Sex haben und wir dürfen das auch sehen, wie wir das in anderen Fernsehserien auch sehen. Warum soll es da einen Unterschied geben? Das finde ich eigentlich toll, dass sich die Serie das getraut hat. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schritt in die richtige Richtung.
Das heißt, du hast die Serie ja schon sehen dürfen. Sie erscheint jetzt nach und nach bei HBO Max. Die ersten Folgen habe ich auch schon gesehen. Aber wie viel von dem Buch steckt denn da drin?
Die Serie ist unglaublich buchgetreu umgesetzt. Das finde ich großartig. Zum einen ist es wirklich so, es gab schon eine richtig eingeschworene Fangemeinde für die Serie von Rachel Reed, seit die Bücher erschienen sind damals, vor vielen Jahren. Und die werden jetzt nicht enttäuscht, sondern die können das jetzt wirklich genießen. Und ich finde es auch ein gutes Zeichen an AutorInnen, dass man denen durchaus mal zutrauen darf, dass die wissen, wie ihre Geschichten erzählt werden müssen. Und man muss sie nicht hollywoodisieren oder umschreiben, weil man vermutet, dass das Publikum das nicht sehen möchte. Das Publikum möchte das sehr wohl sehen, genauso wie das Publikum das lesen wollte.
Beim Casting war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also nach der Lektüre des Buches hatte ich schon andere Ilias und Shanes vor Augen, oder? Wie ging es dir damit?
Also ich habe von der Serie ja wirklich ganz lange nichts mitbekommen, weil das ja eigentlich ein relativ unbekannter kanadischer Streamingdienst ist, der das verfilmt hat. Es ist ja jetzt keiner der großen Riesen. Und als mir das dann immer in die Timeline gespült wurde, dachte ich, na, die kenne ich nicht. Aber ich finde es eigentlich, das Casting, großartig im Nachhinein. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen den Zauber der Serie ausmacht, dass die Schauspieler No-Names vorher waren. Mhm. Dass sie niemand kannte, weil die konnten da, glaube ich, recht frei, erwartungsfrei an alles rangehen. Und ich finde, sie spielen das sehr engagiert und man nimmt ihnen das wirklich ab. Und ich weiß nicht, ob das mit großen Namen vielleicht auch wirklich nicht eine ganz andere Serie geworden wäre.
Wir hatten ja mit Heartstopper damals ein ähnliches Phänomen. Da ging es nicht so sehr um expliziten Sex, aber das war eben auch eine homosexuelle Liebesgeschichte mit bis dahin eher unbekannten Schauspielern, die auch sehr, sehr bekannt wurden dadurch, aber es vorher nicht waren. Ist das, würdest du sagen, ein Trend oder sind Geschichten wie Heartstopper oder jetzt auch Heat the Drivery immer noch die Ausnahme?
Ich würde mir wünschen, dass wir davon mehr bekommen. Ich möchte es eigentlich gar nicht so richtig als Trend bezeichnen, weil das fände ich schade, weil das ja bedeutet, dass es auch irgendwann wieder weg ist. Ich möchte, dass es jetzt wirklich auch so ein bisschen Tür und Tür öffnet dafür, dass auch andere queere Stoffe, die es ja durchaus schon gibt, viel mehr Sichtbarkeit erfahren. Sei es jetzt einfach nur, dass sie jetzt mehr gelesen werden in Buchform oder auch, dass sie vielleicht auch verfilmt werden. Das wäre ganz toll, weil das einfach bisher total gefehlt hat. Also das war gar nicht ausgewogen. Und wir reden hier über eine sehr große Gruppe, die auch gesehen werden möchte.
Und die aber auch, und da muss ich noch einmal nachfragen, ja explizit auch sexuell gesehen werden möchte. Denn auch im Buch spielt das ja eine ganz, ganz große Rolle. Und du weißt es vermutlich, weil du unseren Podcast hörst, Sex in Büchern ist jetzt nicht gerade mein Lieblingstrope. Da habe ich schon einiges, ja, es ist schon sehr, sehr wichtig. Warum glaubst du, ist genau das auch so entscheidend?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man sieht, ich sage das jetzt bewusst in Anführungszeichen, dass die das dürfen. Die dürfen Sex haben, die dürfen miteinander lachen, die dürfen genauso leben, wie sie das leben wollen. Ich finde das wirklich gut, dass die Serie sich das getraut hat, diese expliziten Szenen auch umzusetzen, weil das so wichtig ist. Es soll nichts Verschämtes sein. Es soll ganz selbstverständlich sein, dass das hier so sein darf. Und ich nehme jetzt mal als Beispiel die Serie Bridgerton. Mhm. Als ich damals die erste Staffel geguckt habe, da kam mein Mann dazu und hat gefragt, was das für ein pornöser Film wäre, weil ich gedacht habe, ja, da geht's auch schon heftig zur Sache, aber da ist es irgendwie, nimmt man das so gefällig hin. Mhm. Aber warum darf nicht einfach auch eine queere Serie mal zeigen, dass Menschen Freude am Sex haben?
Total. Du, der Name sagt es ja, bei Second Chances, da erscheinen Romane aus Reihen, deren deutsche Fassung andere Verlage eingestellt haben oder gar nicht erst übersetzen lassen wollten. Also sie bekommen bei dir eine zweite Chance. Wie bist du auf diesen Gedanken gekommen? Das ist ja ein Wagnis. Man könnte ja auch sagen, naja gut, diese Dinge sind vielleicht auch zu Recht weithin unbekannt.
Das könnte man sagen. Das wäre vielleicht in manchen Fällen auch die Wahrheit, aber nicht immer tatsächlich. Und Wagnis ist eine sehr freundliche Formulierung. Ich habe damals bin ich als Literaturübersetzerin einfach dem Fall begegnet, dass eine Serie, an der ich gearbeitet habe und die ich sehr mochte, nicht weiter übersetzt wurde. Aber das hatte nichts mit der Übersetzung zu tun. Das war sogar in dem Jahr Spitzentitel gewesen, sondern es lag daran, dass die Autorin krankheitsbedingt ausgefallen ist und nicht klar war, kommt denn dieses dritte Manuskript dieser Trilogie noch oder wann kommt es denn? Mhm. Und dann fällt es natürlich, weil das Verlagswesen so funktioniert, ein bisschen aus dem Veröffentlichungsplan. Mir tat das unheimlich leid und ich hatte da die im Nachhinein unfassbar naive Idee, dass ich das vielleicht doch selbst machen könnte. Ich denke, manchmal ist es gut, wenn man viele Sachen im Vorfeld nicht weiß, weil man sie dann vielleicht gar nicht angeht. Und so bin ich damals aber mit viel Enthusiasmus.
Idealismus. Total.
Ja, und Begeisterung in diese Verlagsgründung gegangen. Tatsächlich war es auch in der Branche am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch beäugt, weil es ja genau diese Assoziation hervorruft. Das wird schon einen Grund haben, warum die eingestellt werden. Das ist aber tatsächlich nicht immer der Fall. Also ich hatte ja eben schon ein Beispiel geschildert. Aber es manchmal kann es auch sein, dass ein Verlag seine Programmausrichtung ändert und dann fallen einfach Titel raus. Mhm. Oder es war vielleicht ein Herzensprojekt von einer am Projekt beteiligten Lektorin, eines Lektors und die sind vielleicht nicht mehr da. Also der Fürsprecher im Verlag für dieses Projekt fehlt. Also da gibt es vielfältige Optionen.
Und den Vorteil, den du hast, ist dann aber, es gibt möglicherweise ja schon eine Fangemeinde. Also ich kann mich auch spontan, mir würden spontan auch Serien einfallen oder Bücher, wo ich mir wünschen würde, dass es da doch noch ein Buch und noch ein Buch gäbe. Wie sind dann die Reaktionen, wenn du sagst oder wenn dein Verlag sagt, jetzt gibt es aber eine Fortsetzung von etwas, was eigentlich aufgehört hat?
Die sind so emotional und so wertschätzend und so ermutigend, dass all diese Nächte, in denen ich wach lag und dachte, Gott, wer hatte denn diese Idee, damit aufgewogen sind. Unser erstes Buch, was wir als Fortsetzung rein Abschluss herausgebracht haben, war der dritte Band einer Drachen-Fantasy-Trilogie. Da gab es eine große Social-Media-Kampagne damals, um den Heine Verlag zu überreden, das dritte Buch doch herauszubringen. Das hieß Wir wollen Iskari 3, war dieser Hashtag dazu. Und ich hatte das an einem Sonntagmorgen, das weiß ich noch ganz genau, unterschrieben, diesen Vertrag und habe meiner Mitarbeiterin gesagt, wollen wir das schnell auf Social Media verkünden, dann mache ich da jetzt gedanklich schon so ein bisschen Häkchen dran. Das ist unser erstes Projekt und es ist so draußen in der Welt. Und tut mir total leid, dass ich damit dich an einem Sonntag belästige. Und dann sagte sie, ach, das macht doch nichts, das dauert ja nur 5 Minuten. Und das waren so famous last words, weil es dauerte überhaupt nicht 5 Minuten, sondern es ist völlig explodiert. Das wurde unfassbar viel auf Social Media geteilt, dieser Post. Wir hatten den dann einfach auch so genannt, ihr wollt Iskari 3, ihr kriegt Iskari 3. Und da haben dann Menschen über Social Media Sprachnachrichten geschickt, die haben richtig gehend geweint. Ich weiß noch, eine Leserin hat gesagt, ich springe die ganze Zeit schreiend durch die Wohnung, mein Vermieter hat gefragt, was hier los ist. Also das war so eine, ja, Begeisterung, die wir da erfahren haben und so eine Wertschätzung für unser Konzept. An dem Tag wusste ich, trotz aller Skepsis, das ist ein tragfähiges Konzept.
Jetzt bist du plötzlich, jetzt spätestens mit Heated Rivalry, die mit dem Riecher, die Idealistin, die mit der Leidenschaft, die kann das, die hat eine Nische entdeckt in diesem Buchmarkt, ja. Haben schon Headhunter angerufen, hat schon ein großer Verlag angerufen, der gesagt, wie wär's denn, wir brauchen noch ein Second Chances Imprint.
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das würde ich auch gar nicht wollen. Ich mag total meinen Verlag, der ist in den letzten Jahren richtig schön gewachsen und ich habe ein ganz tolles Team, mit dem ich stehe wirklich jeden früh auf und erfreue mich an meiner Arbeit, trotz aller Heated Rivalry-Träume über die Logistik. Und das ist ein großes Geschenk, das empfinde ich gerade so und ich möchte das gerne so weitermachen. Und wir haben auch so viele tolle Projekte noch in der Pipeline, auf die ich mich richtig freue.
Also kommt zur Leipziger Buchmesse und auch zur Second Chances, da gibt es einen tollen Fotospot, so viel kann man vielleicht verraten, bei dir zu Heated Rivalry. Und da erfährt man auch, was es sonst noch alles an Tropes gibt, die wir vielleicht noch gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt haben. Rennrodeln, glaube ich, könnte auch nochmal vorkommen.
Ja, also mal schauen. Es gibt ja durchaus, also Sports Romance ist ja wirklich ein beliebtes Genre und ein beliebter Trope. Man darf das gar nicht unterschätzen. Mhm. Und es ist natürlich auch viel schöner, über Sport zu lesen, wenn man auf der Couch liegt, als da jetzt irgendwie aktiv mitmachen zu müssen, finde ich zumindest.
Also äquivalent zum Bundesliga-Schauen sozusagen. Lauf doch schneller oder so. Ja, genau.
Ja, wobei man jetzt, es geht ja jetzt nicht wirklich, ich sag mal, zu 90% um den Sport in unseren Büchern, aber ein bisschen schon, ja.
Aber guckst du denn die Winterolympiade?
Ja, ich war auch tatsächlich selber dort vorige Woche, weil meine Schwiegertochter als Rennrodlerin qualifiziert war und auch teilgenommen hat und mein Sohn als Trainer dabei war.
Ach, ihr seid denn auch noch so eine Sportfamilie?
Nee, nur die Kinder. Von mir haben die das nicht. Aber da waren wir als familiäre Unterstützung in Cortina vor Ort und das war auch sehr schön. Und ich muss auch sagen, da sind auch meine Welten so ein bisschen aufeinander geprallt, weil die beiden Schauspieler der Serie ja als Fackelträger für die Olympischen Spiele eingesetzt waren. Mhm. Also zwar nicht, wir waren zwar nicht zum selben Zeitpunkt und am selben Ort, aber
fast.
Im Geiste. Ja.
Und wie ist denn das? Also ich habe jetzt gehört, bei den Olympischen Spielen, da geht es irgendwie auch so ein bisschen Heated Rivalry-mäßig zu. Denn die Kondome, die Gratiskondome sind schon in wenigen Tagen vergriffen. Berichten deine Kinder dir das auch?
Damit habe ich nichts zu tun. Und ich glaube, das möchte ich auch gar nicht wissen. Also das, ich habe das auch gelesen tatsächlich, aber meine Kinder haben jetzt mehr so drüber gesprochen, dass es da so ein 24-7-Pizza-Buffet im Olympischen Dorf gab und sowas. Das waren so die Themen, die uns jetzt da beschäftigt haben.
Was ich meinen Eltern auch immer erzählt habe.
Ja, genau.
Klasse, vielen Dank. Und dir trotz allem, auch wenn du selber sagst, Sport ist nicht so deine Hauptbeschäftigung, viel Ausdauer für die kommenden Tage, die wirst du mit Sicherheit brauchen.
Es
und
ist
weiterhin,
ein Marathon.
Weiterhin
ja,
viele
ja.
schöne Heated Rivalry Träume.
Vielen, vielen
Super.
Dank.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Ja, ist die wahnsinnig sympathisch und die hat ja ein unternehmerisches Risiko, aber das kann ja nur gelingen mit so viel Idealismus und so viel Charme, oder?
Unbedingt. Und offenbar hat sie ein unglaublich gutes Gespür. Ich habe Sport und Romance bisher noch gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Ich weiß, dass das eine Trope ist, aber das war jetzt das erste Mal, dass ich tiefer in dieses Eishockey-Genre eingestiegen bin. Und ich gucke jetzt Olympia auch mit anderen Augen. Aber wirklich toll, auch wirklich toll, wie, was für Verlage es gibt und auf was für Ideen man manchmal kommen kann. Second Chances, wenn man das jetzt so hört, das klingt doch einfach großartig.
Wenn ich der Rowald Verlag wäre, ich würde der eine Million geben und sagen, komm zu uns. Also so, es ist eine super Idee.
Second Chances, das machen wir ja aber auch bei uns schon seit langem, seit Anbeginn unseres Podcasts, weil wir auch immer wieder Bücher rauskramen, die manchmal gar nicht mehr erschienen sind. Ich sage nur die Giftholzbibel, aber die auf jeden Fall eine zweite Chance bei den Leserinnen und Lesern verdient haben.
Ja, Second Chance und jetzt kommt Second Lance.
Die All-Time Favorites.
Siegfried Lenz wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, bekannt vor allem natürlich durch Deutschstunde, den großen Roman, der für viele, viele auch Schullektüre war, aber er hat noch so viel mehr geschrieben und wir vom Norddeutschen Rundfunk wollen Siegfried Lenz in den kommenden Wochen rund um seinen 100. Geburtstag ja eine zweite Chance, eine neue Chance, eine Wiederentdeckung, was auch immer geben oder zumindest feiern, was er alles gemacht hat. Und ich hatte euch gefragt in einem Newsletter vor einiger Zeit, was ist denn eure Erinnerung an Siegfried Lenz? Was ist euer Lieblingsbuch? Und da fiel ein Buch ganz besonders hervor, nämlich So zärtlich war Sulaiken. Stefan zum Beispiel hat geschrieben, meine bzw. unsere Ausgabe davon ist ein kleines gebundenes Büchlein von Hoffmann und Campe mit kleinen Illustrationen. Und ich schreibe ausdrücklich wir und uns, weil So zärtlich war Sulaiken meine Frau und mich ganz wunderbar durch die Geburten unserer ersten Kinder begleitet hat. Wenn ich das Büchlein zur Hand nehme, höre ich noch das pulsierende Geräusch des Wehenschreibers im damaligen Acker Barmbek. Und um die Zeit zu überbrücken und zur Ablenkung von den Schmerzen, hatte ich meiner Frau von Hamilkar Schass und den anderen Menschen aus Masuren vorgelesen, schreibt Stefan. Nicht alle unserer 5 Kinder, sagt er, sind mit Lenz zur Welt gekommen und keines heißt Hamilkar oder Amanda oder Kasigrid. Aber dennoch hat dieses Buch immer einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen. Und auch Annette aus Holle schrieb, mit Siegfried Lenz verbinde ich ein Buch, das einem vermutlich nicht als erstes einfallen wird, nämlich genau dieses. Vor vielen Jahrzehnten hatte ich einen Freund, dessen Familie aus Masuren stammte. Er konnte diese herrlichen Geschichten in dem passenden Zungenschlag vorlesen und das war ein wunderbares Hörvergnügen. Und deswegen ist für Annette, So zärtlich war Sulaiken, immer noch der absolute Favorit. Es sind, das klang ja schon an, Geschichten aus Masuren, Geschichten aus dem fiktiven Dorf Sulaiken. Also ich dachte lange Zeit, das wäre ein Mädchen, aber es ist ein Dorf in Masuren. Und es sind Geschichten, die diese Personen aus dem Dorf auf wunderbare Weise lebendig werden lassen.
Das ist eben jener Hamilkar Schass. Erotikroman.
Da dachte ich anfangs.
Heated Rivalry in Ostpreußen.
Vielleicht ist das auch den Umständen. Nein, aber ich dachte das wirklich lange, weil ich hatte Sulaika als Mädchenname im Kopf. Und dachte, das muss dann ja sein, weil ich es nicht mit Masuren verbunden habe. Aber dann habe ich es irgendwann ja auch gelesen. Und Hamilkar Schass zum Beispiel ist eine großartige Figur, der die ganze Zeit auch liest, der das Lesen spät lernt und dann kann er aber gar nicht mehr aufhören. Und egal, was rund um ihn herum passiert, er liest durch Kriege und durch Krisen. Ganz toll fand ich zum Beispiel die Geschichte Duell im kurzen Schafspelz. Da ist Stanislav Grigul, der auf seinem Schlitten unterwegs ist und einem Mann aus dem anderen Dorf begegnet, der dann irgendwann noch nur noch der Gnurpel genannt wird. Und die stehen dann mit ihrem Schlitten im Wald an einer Stelle, wo nur Platz für einen ist, aber beide weigern sich einfach auszuweichen. erreichen. Und dann stehen sie da und diskutieren und lesen und Stunde um Stunde vergeht und das ganze Dorf kommt und bringt Essen und feiert den jeweiligen Helden der Geschichte und keiner will nachgeben, bis dann irgendwann, so heißt es am Ende ganz salopp, eine Bahn gebaut wurde und die beiden mit einem Kran aus dem Weg gehievt wurden, solange standen sie da und selbst beim Hieven, beim Weghieven noch darauf bestanden haben, auf gar keinen Fall rückwärts gehievt zu werden. Also eine tolle Geschichte über Ausdauer und nicht nachgeben können und in diesem Ton. Ich habe mal, Siegfried Lenz hat das für uns beim NDR eingelesen, ich habe mal den Anfang dieser Geschichte mitgebracht. So klingt die Sprache von Siegfried Lenz.
Stanislav Grigul, mein Onkelchen, wurde heimgesucht von einem Unglück ganz besonderer Art. Dies Unglück, um zu geben einen Eindruck von seiner Bedeutung, bestand darin, dass Stanislav Grigul Geld zu bekommen drohte. Eine Aussicht, die ihn zutiefst bekümmerte oder, sagen wir mal, fieselig machte. Er konnte nicht mehr, wie es seine Gewohnheit war, den Tag verdruseln. Er nahm nichts Geräuchertes mehr zu sich, unterhielt sich wenig, grüßte nicht mehr so ausgiebig. Mit einem Wort, der bevorstehende Reichtum, wie er es wohl zu tun pflegt, hat ihn vorzeitig benommen gemacht.
Und da habe ich sofort Gänsehaut, weil das Teil meiner Kindheit ist. Die Familie meines Vaters kommt aus Ostpreußen, kommt aus dieser Gegend. Und das ist genau die Sprache, ist genau der Tonfall. Es sind die Verben, es sind die Diminutive, das Onkelchen, das Tantchen, das Magitterchen so und die vielen schönen Verben und die vielen Attribute und Adverbien. Fisselig, herrlich. Es ist wirklich Teil sozusagen. Also da ist aufgehoben, so Laiken. Dieser fiktive Ort ist ja ein Sehnsuchtsort einer verlorenen Heimat eben in Ostpreußen, wo viele Menschen damals gelebt haben, die dann vertrieben wurden, flüchten mussten nach dem Neuziehen der Grenzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die dann in diesen Geschichten auch, die so ein bisschen karikaturenhaft sind, liebevoll sind, so ein bisschen auch was Surreales haben, fast schon manchmal magischen Surrealismus haben, dass da sozusagen dieser alte Geist, dieser liebevolle Blick, nostalgische Blick auf Masuren aufgehoben ist. Ganz, ganz schöne Literatur. Siegfried Lenz, So zärtlich war Sulaiken. Das Buch hat 128 Seiten, ist bei Fischer zum Beispiel erschienen und kostet 13 Euro als Taschenbuch.
Und wenn ihr mehr über Siegfried Lenz oder von Siegfried Lenz hören wollt, auch ganz viele Hörspiele, die wir wieder online gestellt haben, dann schaut doch einmal unter www.ndr.de/lenz. Aber den Link packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Bis jetzt war alles harmonisch. Das Glas ist fast leer. Daniel, nun kommen wir.
Ich kann noch mal nach. Ah, du hast ja noch.
Ne? Ich habe mir was aufgespart, denn ich ahnte, dass es ja noch zur Sache geht. Jetzt kommen wir zu unserer ganz persönlichen
Heated Rivalry.
Sowas in der Art.
Aber ohne Sex.
Das Quiz.
Ich habe eine Sportfrage.
Schön.
Du weißt ja, Olympische Spiele sind auch gerade, während wir hier aufzeichnen. Und es gab in den Anfängen der Neuzeit bei den Olympischen Spielen, also im Anfang des 20. Jahrhunderts, auch Kunst- und Kulturwettbewerbe für Musik, gab es Medaillen für Architektur, für Stadtplanung und auch für Literatur. Es gab 1912 ein anonym eingesandtes Gedicht, die Ode an den Sport. Das ist noch nicht die Frage und ich wusste, dass du es weißt, weil du jetzt schon nickst. Das hat nämlich kein geringerer als
Baron Pierre de Coubertin.
Also der sozusagen die Olympischen Spiele der Neuzeit wieder erfunden hat, 1896. Da heißt es dann, oh Sport, du Göttergabe, du Lebenselixier, der fröhlichen Lichtstrahl wirft in die Arbeit schwere Zeit, nämlich genau. Mhm. Und dafür hat er eine Goldmedaille bekommen. Ist später rausgekommen.
Sie waren schon immer korrupt.
Sie waren schon immer korrupt. Welche der folgenden Prosatexte hat eine Silbermedaille bekommen?
Oh.
Ist es Achills Vers, Reitvorschrift für eine Geliebte oder Sprung ins Unendliche?
Ich glaube, es war die Reitvorschrift, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Ich logge ein. Ich meine, es war die Reitvorschrift für eine Geliebte.
Genau. Und das stimmt. Rudolf Binding hat das geschrieben und hat eine Silbermedaille gewonnen für diesen Text. Ich war so stolz auf die Alternativen.
Ja, wirklich schön. Achilles Vers hätte auch, also alles drei hätte sein können. Aber in dem Fall habe ich den Text von Rudolf Binding tatsächlich mal gelesen. Ja,
ich habe den auch mal gelesen, genau.
Deswegen klingelte da noch etwas. Es hätte aber auch gut sein können, dass es nur die Bronzemedaille gewesen wäre. Die anderen hätten sonst auch Silber verdient.
Das hätte ich fragen müssen, genau. Welche Affäre mit dem hat er gewonnen? Das ist für fortgeschritten.
Mhm. Bei mir geht es um... im Prinzip um das, worüber wir in dieser Folge geredet haben. Denn im späten 19. Jahrhundert erhielt der französische Schriftsteller Émile Zola ein Manuskript zugeschickt, das ihn so faszinierte, dass er es mit einem ausführlichen Vorwort versah und veröffentlichte. Und das passt ganz gut zu unserer Folge. Denn es handelt sich dabei um A. Die Leidensgeschichte einer schwerst übergewichtigen Dame, die über ihre Einsamkeit klagte. B. Die Lebensbeichte eines bekannten Schriftstellers, der heimlich für den französischen Geheimdienst gearbeitet hat. Oder C. Eine autobiografische Geschichte von einer queeren Love Story mit reichlich pikanten sexuellen Details. Was hat Émile Zola 1889 oder 90, ja, glaube ich, veröffentlicht?
Vielen Dank nochmal für das Unterstreichen von 1889. Ich glaube, dass wir diese queere Sache, das ist ja heute noch in Kreisen skandalös, deshalb würde ich sagen, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Sag nochmal die Geheimagentengeschichte.
Die Lebensbeichte eines bekannten Schriftstellers, der heimlich für den französischen Geheimdienst gearbeitet hatte.
So eine James Bond französische Geschichte im vorvergangenen Jahrhundert.
Sowas in der Art. Ja. Georges Simenon, nee, der war Belgier.
Also ich würde jetzt sagen, vom Sound und von diesem sozialen Ding würde ich eher Antwort A, die adipöse Erinnerung sagen.
Das würde auch super zu Zola passen, weil das war ja einer, der wirklich in alle Schichten der Gesellschaft reingeschaut hat, dem wirklich nichts Menschliches fremd war. Und deswegen habe ich es erfunden. Aber, und deswegen finde ich das so herausragend und wollte es mitbringen, es ist tatsächlich C.
Ach was?
1888 erhielt Émile Zola einen autobiografischen Bericht eines jungen italienischen Adligen, der sein homosexuelles Begehren schildert, der auch schildert, wie er trotz allem dann seinen Lebenspartner findet. Es wird auch sehr ausführlich beschrieben, was er mit diesem Lebenspartner macht, und es gibt eine Art Happy End. Und Zola schickte dann diesen Bericht an seinen Freund, den Arzt Georges Saint-Paul, der ihn dann gemeinsam mit Zola herausgab. Und im Vorwort fallen dann schon Sätze von Zola, die ich heute noch erstaunlich finde. Man verurteilt nicht einen von Geburt an Buckligen, weil er bucklig ist. Warum einen Mann verachten, der als Weib handelt, wenn er denn so geboren wurde, schrieb Zola schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann folgt der Bericht, der natürlich nicht so pikant ist wie Heated Rivalry, aber für das Jahr, wo er erschienen ist, doch verblüffend detailliert. Das Ganze ist auf Deutsch in der Bibliothek Rosa Winkel erschienen, also auch ein kleiner Verlag, der das öffentlich gemacht hat.
Ja, Gender-Theoretiker würden heute natürlich irgendwie ohnmächtig zusammenklappen, wenn man hört, wie ein Weib leben und handeln.
Das ist richtig. An der Wortwahl würde Zola heute wahrscheinlich auch schrauben. Trotzdem fand ich den Gedanken, zu sagen, sie können doch nichts dafür, damals schon sehr spannend.
Ich habe ein Buch in einem Satz mitgebracht. Ich habe keine Alternativen. Ich setze auf deine Kenntnis. Bauernjunge macht in Wiener Kiosk Umsatz dank Sigmund Freuds.
Da erinnere ich mich doch gut, dass wir dieses Buch schon mal bei uns vorgestellt haben. Es ist Der Trafikant von Robert Seethaler.
Sehr gut, genau. Ich habe gedacht, so was Leichtes, Versöhnliches, so eine kleine, im Prinzip eine Eishockey-Aufwärmübung sozusagen.
Genau. Sehr, sehr schön und sehr schöne Frage, weil es mich wieder an diese schöne Sigmund-Freud-Szene erinnert, wie sie da durch die Straßen von Wien flanieren, und der spielt ja nur eine kleine Rolle, ne? Aber trotzdem eine, die doch sehr in Erinnerung geblieben ist. Und auch dieses Lesen der Zeitung und so etwas über die Welt zu lernen. Ich habe das Buch damals sehr gern gelesen,
Der Trafikant. Nicht alles von Robert Seethaler gleichermaßen, aber Der Trafikant war toll.
Mhm. Ja. Ich habe mich dann von Farben inspirieren lassen. Mhm. Gelb, auch ein schöner Gedanke. Auch andere Farben schafften es in die Titel von Klassikern. Welches dieser drei Bücher ist kein Klassiker? Ist das A, Der grüne Heinrich, B, Der scharlachrote Buchstabe oder C, Die blaue Hofdame?
Ah, Der scharlachrote Buchstabe, das ist ja das Hexendrama aus Nordamerika.
Absolut, Nathaniel Hawthorne.
Ja, genau. Ja. Und was war das erste nochmal?
Der grüne Heinrich oder die blaue Hofdame?
Heinrich. Also irgendwas war doch mit Heinrich, der grüne Heinrich und die blaue Hofdame. Die blaue Hofdame, der grüne Heinrich. Irgendwas ist, was ist denn mit dem? Der Heinrich, also es gibt einen Heinrich, der Heinrich.
Genau, Gottfried Keller hat es geschrieben.
Ja, Hat er der grüne Heinrich geschrieben? Ja, offensichtlich, dann, wenn du schon Gottfried Keller sagst. Die blaue Hofdame war die betrunken.
Weng Shan Fu hat es geschrieben. Nein, eins von
wer weiß. Also, ja. Die blaue Hofdame, das klingt irgendwie so komisch. Also so, das klingt so, was soll denn Blei sein? Was soll eigentlich grün sein? Der grüne Heinrich. Nee, irgendwas stört mich an dem Heinrich, dass das nicht grün ist, sondern der ist der eiserne Heinrich oder so heißt er. Oder so. Ich sage, es gibt die blaue Hofdame und es gibt den Heinrich nicht mit grün.
Doch. Doch, du warst ganz dicht dran. Es ist wirklich so. Der grüne Heinrich, weil der auch grüne Kleidung trägt und auch ein bisschen grün hinter den Ohren ist und dann in die Welt hinaus wandert und Maler werden möchte. Von Gottfried Keller. Die blaue Hofdame habe ich mir gerade wegen des Negroni ausgedacht. Also,
die blaue Hofdame. Siehst du, dann war ich auf der richtigen Spur. Ja, guck mal, 2-0 gewonnen diesmal.
Stimmt, wollten wir nicht Geldeinsätze also eigentlich haben bei diesem Quiz? War da nicht mal was?
Nein. War das? Achso, das war ein Glas. Dann gilt aber auch schon die Glasfolge.
Ja, nein, komm, ich finde, es geht um die Ehre, weil es geht ja gar nicht darum, es geht wirklich nicht darum, es immer alles zu wissen, sondern es geht ja auch darum, Fun Facts für die nächste Party zu haben und dann vielleicht damit was erzählen zu können.
Natürlich. An dieser Stelle würden wir eigentlich den Bestseller für die nächste Folge auslosen. Aber die nächste Folge ist eine besondere Folge, denn die wird ein Deep Dive in die Welt von Jane Austen sein. Wir hatten ja mal so eine Schwerpunktfolge mit Thomas Mann. Das fanden viele von euch ganz toll und haben gesagt, mach das nochmal. Und jetzt haben wir mit euch beraten und haben uns für Jane Austen entschieden.
Was toll ist, weil Stolz und Vorurteil ja auch seit Ewigkeiten auf der Bestsellerliste steht, der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. Also wenn ihr es eh noch nicht gemacht habt, lest zur Vorbereitung doch nochmal Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Dann könnt ihr vielleicht noch mehr genießen, worüber Daniel und Katharina dann in der nächsten Folge sprechen werden.
Ja, das war's mit vielen, wirklich viel hochprozentigen und mit ganz unterschiedlichen Geschmäckern. Wirklich ein ganz besonderer Mix in dieser Folge und wahnsinnig toller Interviewgast. Bin ganz beseelt.
Fand ich auch. Und wahnsinnig tolle literarische Vorspeise. Ich bin auf andere Art auch beseelt.
Nicht satt, aber beseelt.
Satt nicht, und Frühstück kann noch kommen.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, ciao.
Ja, guck mal, so ein bisschen habe ich hier noch. Aber du hast immer noch.
Ja, ich trinke langsam. Ich hatte ja auch noch kein Frühstück.
Ja, ich wollte gerade sagen,
und ich dachte, vor dem Quiz halte ich mich lieber etwas zurück. Und du siehst ja 2-0.
Also, ja, 2-0. Also man muss dann, ich bin da, wie gesagt, ich bin kein guter Stratege. Du bist tatsächlich so ein, du hast das Zeug zum Agenten.
Jetzt haben wir wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch mit einem Aufruf.
Ja, da geht es auch zur Sache. Vielleicht kennt ihr das. Da gibt es jemanden, der euch nicht aus dem Kopf geht. Oder es gibt einen Moment, den ihr bis heute bereut. Oder eine Frage, die euch einfach nicht loslässt.
Dann könnte eure Geschichte vielleicht genau die sein, die wir gerade suchen. Im Podcast Telephobia dieser eine Anruf nämlich. Da hilft Host Lea Utz in jeder Folge einem Menschen bei einem schwierigen Telefongespräch. Egal, ob es eure große Liebe ist, euer früherer Bandkollege, mit dem ihr euch zerstritten habt, oder dieser eine Verwandte, der an Verschwörungserzählungen glaubt.
Vielleicht ist das hier das Zeichen. Also vielleicht ist jetzt der beste Zeitpunkt für ein klärendes Gespräch. Meldet euch gerne beim Podcast Telephobia per Sprachnachricht an 0175 3375 069 oder einfach per Mail an telephobia@br.de.
Und auch diese Infos packen wir euch natürlich in die Shownotes sowie auch den Link zu Telephobia zu den Folgen, die es bereits gibt.